Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rakete im Ohr, dem Podcast des Ideentriebwerks. Heute zu Gast haben wir Tom Kriebernack, den Gründer des erfolgreichen Software-as-a-Service-Startups AppRadar. Wir sind Chris und Miriam. Und auf geht's zur Background-Story.
AppRadar ist das Tool für alle App-Betreiberinnen. AppRadar unterstützt dabei, die Nutzerzahlen einer App signifikant zu steigern. Das geht zum Beispiel, indem die Präsenz im App Store so optimiert wird, dass mehr Nutzer auf die Seite gelangen und dann die App auch herunterladen. AppRadar schlägt Keywords vor, sodass das Ranking im App Store verbessert wird. AppRadar bietet mittlerweile auch viele andere Features für die Akquirierung von neuen Nutzern. AppRadar wurde 2015 in Graz gegründet. Mittlerweile hat AppRadar über 1000 zahlende Kunden auf der ganzen Welt und beschäftigt über 50 Mitarbeiter. Im abgelaufenen Jahr wurden mehrere Millionen Umsatz erzielt.
Hallo Tom, schön, dass du da bist.
Hallo Miri, freut mich auch sehr. Hallo Chris, freut mich sehr, hier zu sein.
Wir starten mit einem kurzen Fragehagel. Tom, bist du bereit?
Ja, ich hoffe.
Drum and Bass oder Hip-Hop?
Drum and Bass.
Fitness-Freak oder Couch-Potato?
Fitness-Freak.
Festivalbesuch oder Urlaub in den Bergen?
Festivalbesuch.
Consulting oder SaaS?
Ja, schwierig. Beides gut, aber SaaS mehr.
Was zuerst, denken oder handeln?
Hängt von der Situation ab, aber persönlich würde ich eher sagen denken. Ja?
Danke.
Okay, hallo Tom, auch von meiner Seite. Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Möchtest du unsere Community kurz informieren, wie ist eigentlich die Idee zu AppRadar entstanden?
Ja, sehr gerne. Hallo Chris auch nochmal, ja, sehr gerne, ja. Ich würde sagen, die Geschichte von AppRadar ist sehr stark verbunden mit meiner persönlichen Geschichte. Bedeutet, ich habe schon, bevor ich mit dem Studieren begonnen habe, eigentlich immer im Online-Marketing-Bereich gearbeitet, komme sehr stark aus der Ecke Suchmaschinenoptimierung, sprich SEO, und habe dann auch nach dem Studium begonnen, meine Karriere zu machen, in unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet, dort Marketing-Teams aufgebaut und immer so unter dem Deckmantel rund um Suchmaschinenoptimierung. Das war eigentlich immer so der Main-Channel. Bis dann irgendwann einmal die Apps gekommen sind, beziehungsweise ganz konkret gesagt die App-Stores gekommen sind. Und das war für mich irgendwie so der Moment, wo ich mir gedacht habe, na Moment einmal, das, was ich da jetzt eigentlich schon sehr lange mache, auf App-Stores, das könnte ja irgendwie auch passen und das könnte in der Zukunft vielleicht einmal ein Thema werden. Das war gedanklich irgendwo, das ist jetzt auch schon sehr lange her, ja, 9 Jahre circa her, ja. Und jetzt sozusagen 9 Jahre von damals in die Zukunft, glaube ich, war der Riecher nicht so schlecht, ja, weil Suchmaschinenoptimierung für Apps ist definitiv ein Thema, beziehungsweise dass Apps gefunden werden und heruntergeladen werden, ist ein Megathema, ja.
Okay, sehr cool. Und wie bist du dann, oder wie kommt man dazu, dass man aus diesem Problem ein Software-as-a-Service-Business oder Produkt macht?
Das war für mich dadurch, ich habe Informationsmanagement studiert, also das heißt, ich habe einen technischen Background, bin nicht der Mega-Programmierer oder so, ja, das heißt, ein bisschen was verstehe ich schon, aber eben, das ist sicher nicht meine Mega-Stärke, ja. Habe mir aber im gleichen Atemzug immer gedacht gehabt, das wäre schon cool, so ein eigenes Produktbusiness zu haben, so ein eigenes Software-as-a-Service-Business zu haben, weil es einfach am Ende des Tages echt ein cooles Geschäftsmodell ist. Und wenn man sich also Unternehmen anschaut, die weltweit sehr erfolgreich sind, basieren sehr viele eben genau darauf, dass sie Software auf Basis von einer Subscription sozusagen online vertreiben. Und das war etwas, was mich immer schon fasziniert hat, dadurch, dass ich irgendwo in mir drinnen das Gen immer schon hatte, dass ich selbstständig sein möchte. Und das hat sich dann irgendwie so ergeben, dass ich irgendwo gesehen habe, okay, passt, da gibt es am Markt draußen etwas, was mich extremst interessiert, weil ich mich auch relativ gut auskenne. Und es gibt etwas, wo ich rundherum eine Software bauen kann, was mir auch extremst zu dem Zeitpunkt gefallen hat als Gedanke und noch immer gefällt, muss ich ja dazu sagen.
Jetzt ist es ja so, also wie du gerade gesagt hast, ist es natürlich sehr cool, wenn so ein SaaS-Business einmal angelaufen ist. Auf der anderen Seite stelle ich mir das aber sehr, sehr schwierig vor, gerade am Anfang. Also wenn dann mal so der Recurring Revenue hineinkommt und das Ganze so at scale ist, dann macht es sicher extrem viel Spaß, wie du gesagt hast. Kannst du uns da vielleicht so mitnehmen auf die Schritte am Anfang?
Ja. Definitiv, ja. Also das ist definitiv einmal nur eine sehr gute Frage. Ja. Das ist sicher auch die größte Downside an diesem Geschäftsmodell rund um Software as a Service, ja, weil es einfach du am Anfang relativ viel Investment in die Softwareentwicklung reinsteckst, bis du nachher zu einer ersten Version kommst, die du auch vertreiben kannst. Also in unserem konkreten Fall ist da rückblickend betrachtet, Daumen mal Pi ca. Jahr, sicher Entwicklungszeit mal sozusagen wirklich nur reine Entwicklungszeit, wo man sinngemäß nichts verkaufen haben können in der Zeit. Das heißt, das muss man auch schon mal irgendwo vorfinanzieren. Das ist sicher mal eines der größeren Challenges, einmal so ins Laufen zu kommen. Und dann, selbst wenn man die erste Version draußen am Markt hat, heißt das auch noch nicht, dass das jetzt die Version ist, wo sie alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, endlich ist es da, Heureka, ja? Sondern dann kommst du eigentlich erst drauf, wie viele Sachen du noch sinngemäß machen musst, damit du wirklich so die Probleme deiner Kunden besser verstehst und natürlich auch besser lösen kannst, indem du die Software immer weiterentwickelst. Und also das ist schon am Anfang definitiv knochenharte Arbeit. Ja. Ehrlicherweise ist es noch immer, ja. Also das sozusagen wirklich ins Laufen zu bringen und dass das nachher schön skaliert, das ist schon viel Arbeit, was da reinfließt. Ja.
Wie geht man da damit um, auch dieses Feedback zu bekommen? Weil ich denke, man braucht dann ja auch User, die da bereit sind, das zu geben, weil letztendlich AppRadar ist ja, man loggt sich auf, oder der User loggt sich auf eine Website ein, bedient das und natürlich kann man jetzt versuchen, aus irgendwelchen Klickverhalten Rückschlüsse zu ziehen, aber eigentlich richtig wertvoll ist ja nur das direkte Feedback, oder? Wie hast du das am Anfang gemacht oder wie machst du das heute noch?
Definitiv, ja. Also du hast natürlich auf der einen Seite so das analytische Feedback, wie du es jetzt schon angesprochen hast. Das heißt, du kannst wirklich Klickverhalten und so weiter analysieren. Aber auch gerade am Anfang, wenn du jetzt ein paar User hast, da kannst du nicht wahnsinnig viel was analysieren, ehrlicherweise, ja. Das heißt, da ist es echt wichtig. Und jetzt also zurückblickend geschaut, ich habe im Laufe von AppRadar echt wirklich einige meiner besten Freunde sozusagen kennengelernt, die Kunden von uns sind, beziehungsweise noch immer eben damals Kunden wurden und noch immer Kunden sind. Und das sind nachher halt Beziehungen, die man da aufbaut, wo man nachher wirklich auf einer super freundschaftlichen Ebene auch Feedback einholen kann. Und vor allem ganz, ganz wichtig, ehrliches Feedback einholen kann, weil das bringt genau gar nichts, wenn man am Anfang, ja, na, ist eh super und alles perfekt, ja, und in Wirklichkeit ist gar nichts perfekt und gar nichts super. Das heißt, das ist extremst viel wert, da ehrliches Feedback zu bekommen, gerade am Anfang, ja. Also wie gesagt, ich glaube, bei uns war es so, beziehungsweise ist es jetzt noch immer, ja, so persönliche Kontakte, Relationships aufbauen. Am Ende des Tages wollen wir unsere Kunden ja dabei helfen, dass sie erfolgreicher werden. Das heißt, natürlich haben sie ja eine gewisse intrinsische Motivation, ja, damit unser Feedback zu geben, damit wir sie noch besser unterstützen können. Heutzutage on scale, ja, jetzt sind wir doch schon, wie du es richtigerweise schon gesagt hast, bei über 1000 Kunden mit mehreren, also ich glaube, so, wir haben also eine Gratis-Periode gehabt, das heißt in Summe, glaube ich, haben sie sicher schon 100.000 Leute für unsere Software irgendwann einmal angemeldet, seitdem wir sie haben. Und da musst du halt irgendwo raussuchen, wer ist da gesprächsbereit, Nummer eins, ja, und dann aber ein bisschen qualifizieren, ist die Person geeignet, dir Feedback zu geben, weil nicht jedes Feedback ist gleich viel wert am Ende des Tages, muss man jetzt auch dazu sagen. Und ja, also heutzutage machen wir es mit sogenannten Fokusgruppen, wo wir dann eben sehr selektiv schauen, dass wir da gute Leute reinbekommen, die uns dann auch wirklich weiterhelfen können. Ne?
Okay, das heißt, am Anfang hast du dann einfach gezielt die Leute angeschrieben und gesagt, hey, du hast die angemeldet, wie taugt sie? Oder,
also ja, kann man sich wirklich so vorstellen, ja, also wirklich so, oder eben auf LinkedIn beispielsweise, was der einfach, hey, ich habe gesehen, dass die angemeldet für unsere Software, finde ich voll cool, ich habe mir die App angeschaut, finde ich auch mega geil, ja. Magst du mal in den Call hüpfen, ja? Und was der so, hat sich das nachher relativ schnell ergeben eigentlich. Natürlich, also 100% Erfolgsquote sozusagen hast du nicht, aber du weißt ja, das brauchst du nicht. Ja. Am Ende des Tages, wenn du da ein paar coole dabei hast, sinngemäß, und dann kriegst du einfach gutes Feedback rein und da geht dann schon was weiter. Ja. Beziehungsweise, was bei uns auch immer ein Punkt war, relativ viel auf Events unterwegs zu sein, das ist halt natürlich auch super, weil dann lernst du die anderen Personen auch persönlich kennen und dann ist das auch noch einmal leichter. Ja.
Wie geht's einem dabei, wenn man da so ein Jahr an was entwickelt? Ist man da ungeduldig oder ja, in freudiger Erwartung? Also
das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, hast jetzt ein bisschen ein Painpoint von mir gerade getroffen. Ja, dadurch, dass ich unendlich ungeduldiger Mensch bin, ist das so ziemlich das Schlimmste, was ehrlicherweise passieren kann. Jemanden halt so persönlichkeitsmäßig eingestellt ist wie ich. Ja. Das heißt, das war schon ein bisschen eine harte Zeit, ja, bis man, aber es auch rückblickend betrachtet, ja, ich glaube nicht, dass wir es viel schneller machen hätten können. Weil ich glaube jetzt auch wieder High Level ist die Unterscheidung, die es schon irgendwo treffen muss. Da mache ich jetzt ein Business, was sinngemäß eh schon 100 Leute vor mir gemacht haben und die brauche mir eigentlich nur anschauen, was funktioniert am besten und probiere das vielleicht noch ein bisschen besser zu machen. Jetzt einmal laut Brainstorming Projektmanagement Tool, Hausnummer, ja, von denen gibt es wirklich wie Sand am Meer, genau aus dem Grund, ja. Oder mache ich irgendeine komplett neue Kategorie auf und das war in unserem Fall wirklich, die App Stores waren neu, es hat nicht wirklich wen anders gegeben, das war sicher einer der Hauptgründe, warum ich mir eigentlich dafür entschieden habe, da selbst selbst ein Tool zu bauen, weil es eben nichts draußen am Markt gegeben hat. Und wenn du nachher diesen Innovationsdruck hast, dass du wirklich, was du von null weg dir was ausdenken musst, wie das funktioniert, wie das ausschaut, wie das bei den Nutzern ankommt und so weiter und so fort, braucht Zeit, rückblickend betrachtet. Ne?
Okay, aber extrem spannend natürlich, da auch Neuland betreten zu können.
Definitiv.
Vielleicht eine Frage, so Customer Validation ist ja so ein typisches Thema, das, glaube ich, immer größer wird. Wie hast du gewusst oder in diesem einen Jahr Entwicklung, dass der Markt da ist oder dass der Bedarf für dieses Problem, das ihr löst, da sein wird?
Also es war schon ein bisschen ein Bett auf die Zukunft, ehrlicherweise. Also und das heißt, das irgendwo war schon da. Ja. Ich meine, es war bekannt in anderen, wieder auf andere Seite gesehen, war es schon bekannt, dass das Problem da ist. Ja. Ich habe am Anfang, beziehungsweise bevor ich mit AppRadar gestartet habe, habe ich als Consultant gearbeitet im Bereich rund um App-Marketing unter anderem. Und daher habe ich es wirklich hands-on gewusst, ja, dass irgendwer muss das machen, sinngemäß. Ja. Das heißt, das ist auch von der Seite ein bisschen gekommen. Das heißt, dadurch habe ich sozusagen die Market Validation in gewisser Art und Weise da gehabt. Jedoch war es bei uns schon die Sache auch, dass es wirklich von Sekunde null weg international war, was schon auch wieder ein bisschen eine andere Situation ist, wo heutzutage, wo ich auch so ein bisschen Reality-Flashes unter Anführungszeichen noch habe, ja, wenn, keine Ahnung, Corona oder so, hat wirklich viele Leute getroffen und hat wirklich den Lebensstil von wirklich extremst vielen Unternehmen, Personen und so weiter massivst geändert. Ja. Für uns am Ende des Tages Videocalls machen, das habe ich schon vor 9 Jahren gemacht, ja, und habe so meine Kunden gewonnen. Ja. Also das heißt, das war jetzt für mich jetzt von der Seite her so als Digital Born Native International, würde ich jetzt irgendwie zusammenfassen, eigentlich nie wirklich ein großes Thema. Aber dadurch ist natürlich die internationale Komplexität auch dabei. Ja. Wie gehst du das an? Fokussierst du auf gewisse Märkte, auf gewisse Länder, auf gewisse Unternehmensgrößen, Gruppen, Zielgruppen und so weiter und so fort. Das heißt, da kriegst du nachher schon irgendwann einen Multiplier-Komplexität sozusagen rein. Aber nichtsdestotrotz, ja, also zurückkommend auf die Frage, dadurch, ja, haben wir schon gewusst, es gibt da draußen den Market. Ja, es war eben, wie genau wir den angehen und wie genau wir das lösen, war vielleicht noch nicht so ganz klar am Anfang. Ja.
Den Teil mit der Softwareentwicklung, Das hast du vorher gesagt, du bist der Marketing-Spezialist. Wie hast du das abgedeckt?
Also Und zwar habe ich das abgedeckt, indem ich meinen Co-Founder gesucht habe zur Gründung vom Unternehmen und wir uns eigentlich wirklich sehr gut ergänzt haben, also sozusagen schon von Start weg, weil ich wirklich so der Marketing-Sales-Dude eher mehr bin und er ist halt wirklich der Hardcore-Techniker, wie im Buche steht. Und aber dadurch, dass ich einen technischen Background habe, muss ich dazu sagen, ist auch wieder ein Skill, so mit Technikern zu reden und sie entsprechend zu motivieren. Also das darf man auch nicht unterschätzen, ja. Aber dadurch eben, dass ich den technischen Background selbst habe, ist es, fällt es mir da unter Anführungszeichen auch wieder relativ leicht und da nachher die richtigen Knöpfe sozusagen zu drücken. Genau, aber das war schon, also muss ich dazu sagen, ohne Christian wird es AppRadar nicht geben. Ja. Das hätte ich anders nicht hinkriegt, ja.
Vielleicht kannst du uns noch ganz kurz erklären, also wirklich die ersten User, wie hast du die akquiriert?
Also in dieser, ich nenne es jetzt mal Pre-Launch-Phase, also wie wir das eine Jahr an dem Produkt entwickelt haben, da hat es natürlich schon Phasen gegeben, wo es nachher so ein Klickdamm ist oder da hat man schon ein bisschen durchklicken können oder es hat auch Screen-Designs gegeben und so weiter. Das heißt, es hat in gewisser Art und Weise schon was gegeben zum Herzeigen und ich bin dann, sobald das in erster Phase mal, also ich sage mal zum Herzeigen, aber noch nicht zum Verkaufen mehr und eben wie wir den Status erreicht haben, dass wir was zum Herzeigen gehabt haben, bin ich schon so ein bisschen, rückblickend betrachtet, ja, sehr viele Klinken geputzt und einfach geschaut, dass ich zu Gesprächen komme. Auch in Graz beispielsweise, einer unserer ersten Kunden ist iTranslate, was meiner Meinung nach, glaube ich, die größte Startup-Erfolgsstory ist, die es in Graz bis dato gibt. Mit denen haben wir wirklich am Anfang sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Der Alex, der CEO, ehemalige, ist mittlerweile nicht mehr dort, hat das Unternehmen verkauft, ist auch ein sehr guter Freund von mir geworden über die Zeit, ja, und das war halt am Anfang dann natürlich auch super wertvoll, wenn du einfach Leute hast, die sich extrem gut auskennen in dem Bereich mit einer super erfolgreichen App damals schon, aber zusätzlich ich auch noch relativ viel Expertenwissen aus meinem Bereich sozusagen auf den Tisch bringen habe können. Das war einfach eine sehr gute Synergie, die sie da ergeben hat und das hilft natürlich auch am Anfang nachher, um das Ganze irgendwie ins Laufen zu bringen. Und dann hast du mal Referenzen, die kannst du auf die Webseite geben, dann kommen andere Leute, dann schauen sie sich das schon an, ah, okay, na, ich hab's eh Referenzen, das schaut cool aus, ja, und nachher geht das, fängt der kleine Ball mal so zum Rollen an. Und das, was wir aber nachher als den richtigen Launch gestartet haben, ist, glaube ich, heutzutage noch immer gang und gäbe Strategie bei Startups, ist, wir sind auf Product Hunt. Das ist eine amerikanische Webseite, wo so also wo neue Produkte gehuntet werden, ja, daher der Name. Sprich, da postet jemand, ich habe das gefunden, schaut mega cool aus, was meint ihr davon? Und sowas haben wir auch für unsere Launch-Strategie dann gemacht. Das war natürlich sehr geplant und gestaged, das heißt, es war nicht so zufällig, dass irgendwie, da habe ich AppRadar gefunden, sondern hat schon eine echte Strategie dahinter gegeben. Ja. Aber das hat uns natürlich auch sehr geholfen, dann international da aufmerksam zu werden und haben auch wirklich sehr viele Anmeldungen, insbesondere aus Amerika, dann gleich am Anfang gehabt. Unter anderem Tinder hat sich da angemeldet gehabt, was dann richtig nice natürlich war. Ja. Wenn es mit einer neuen Software an den Start gehst und am zweiten Tag hast Tinder, die sich anmelden. Das war schon so ein kleiner Hype-Moment. Ja.
Ja, richtig geil, kann ich mir vorstellen. War eine große Party. Ja. Okay, geil. Vielleicht auch noch als Ergänzung, also iTranslate ist ja an den Tinder-Mutterkonzern.
Genau, richtig, dann, genau, ja. Richtig.
Jetzt ist uns natürlich aufgefallen beim Durchstand von AppRadar, das Ding schaut extrem gut aus. Wer macht euer UX?
Er hat mittlerweile auch schon mehrere Generationen drinnen. Ihr würdet aber dazu sagen, dass das kommt sicher, ich sage mal zu 80% sicher aus meinem, wie soll ich sagen, Persönlichkeit, beziehungsweise von meinem Treiben her, weil mir das Thema Design extremst wichtig ist. Deshalb bei iOS, wie wir schon vorher gesprochen haben. Das heißt, das kommt wirklich von der Seite und das war mir wirklich von Anfang an echt extremst wichtig und habe ja allen unseren Leuten eingebläut. Ja. Das ist cool, wenn ihr da was entwickelt, aber solange das nicht geil ausschaut, wird das keinen da draußen interessieren. Und das hat sich Gott sei Dank als Mindset irgendwo etabliert. Ja. Und bin froh jetzt momentan, also ganz am Anfang war der Daniel, der da maßgeblich dabei ist, gewesen ist beim Aufbau von dem Ganzen, ein Künstler schon mehr als ein Designer. Ja. Er hat mittlerweile sein eigenes, sehr erfolgreiches Startup. Ja. Gut für ihn, war ein bisschen schade für uns sozusagen, aber mittlerweile haben wir auch den Georg bei uns im Board als neuen Designer, der den Spirit sehr gut weiterleben kann und da bin ich auch sehr happy.
Du hast vorher schon das Thema Fokus angesprochen. Jetzt, wenn man auf eure Homepage schaut, eben wie gesagt, über 1000 Kunden weltweit, also breites Portfolio. Hast du da am Anfang, hat sich da eine Richtung ergeben oder war das eigentlich von Anfang an so, dass so ein bisschen diese Marketingregel gebrochen worden ist und die eigentlich so im App-Bereich sehr breit aufgestellt.
Genau, ja. Also eine sehr gute Frage und Fokus ist, glaube ich, eines der wichtigsten Themen, wenn es um unternehmerisches Handeln geht sozusagen, weil gerade am Anfang jetzt auch wieder an unsere Anfänge zurückgedacht. Wir waren am Ende des Tages ein Haufen von sehr talentierten Entwicklern plus einem Typen, der so halbwegs Marketing verstanden hat. Ja. Das heißt, haben sehr viele Versuchungen auch gehabt, gerade am Anfang, wo wir dann an Seitenprojekten gearbeitet haben oder vielleicht auch Auftragsentwicklung gemacht haben für andere Kunden da draußen sozusagen und uns nicht wirklich auf unser eigenes Kernbusiness fokussiert haben, ja. Und das ist so rückblickend betrachtet sicher was, was ich anders machen würde, ja, da einfach jetzt rede ich leicht, ja. Also jetzt habe ich diese ganze Erfahrung hinter mir, ja. Damals hatte ich es nicht, ja. Damals haben wir gedacht, ist eh cool, weil da lernen wir ein paar Sachen, da sehen wir ein paar Sachen, da kommen wir als Team auch mehr zusammen und so weiter und so fort. Aber rückblickend betrachtet, so das große Learning, wenn man Idee hat, dann auf die Idee fokussieren und durchziehen. Ja? Also das ist, glaube ich, ganz rückblickend betrachtet sicher ein großes Learning. Ja?
Das heißt aber, ihr habt euch am Anfang mehr oder weniger gebootstrapped und durch eure eigene Arbeitskraft sozusagen als Dienstleister finanziert.
Ja, ich meine, man muss dazu sagen, wir haben bei uns schon ganz von Anfang weg auch Investoren an Bord gehabt, also Business Angels, die, also damals waren sie Business Angels, mittlerweile sind sie, glaube ich, der größte oder zweitgrößte Investor in Österreich, die EQ Venture, rund um den Herbert Gartner. Das war für uns aus dem Grund wichtig am Anfang, weil der Christian, wie wir gestartet haben, hat zwei Kinder gehabt, oder zwei kleine Kinder, die jetzt eben mittlerweile schon ein bisschen größer sind, ja, aber er hat es noch immer, ja. Und da war halt einfach in gewisser Art und Weise ein gewisser Sicherheitspolster, den er unter Anführungszeichen verlangt hat, was ich auch komplett verstanden habe. Und aus dem Grund haben wir wirklich schon am Anfang geschaut, dass wir eben Investoren von unserem Weg sozusagen überzeugen können und begeistern können, was uns auch geglückt ist, ja. Auch hier wieder rückblickend betrachtet, war super und die war echt, ohne unseren Investoren wäre es auch nicht gegangen, ja, aber auch vielleicht an andere sozusagen Gründer da draußen. Wenn ihr es ohne könnt am Anfang, dann würde ich euch das empfehlen und dann eben bootstrappen, wie du sagst. Es ist immer leichter, wenn du mit deinem Unternehmen schon am Status bist, wo du ein Produkt hast, wo du eine Dienstleistung hast, wo du schon was verkaufst, wo du Umsätze generierst und du einfach schon einmal den Beweis hast. Das ist jetzt sinngemäß nicht nur ein PowerPoint-Startup, sondern das ist schon etwas, was da ist. Dann bist du aber ein bisschen in einer anderen Verhandlungsposition natürlich. Ja. Das heißt, das, wie gesagt, bei uns wäre es nicht gegangen. Das heißt, bin ich deshalb auch happy für den Weg, den wir gegangen sind. Aber genau, da gibt es auch andere Wege.
Vielleicht so zum Thema Konkurrenz. Du hast gemeint, am Anfang war es da sozusagen die Pioniere in dem Feld. Jetzt ist es ja durchaus so, dass es auch andere Anbieter gibt. Namen nennen wir jetzt nicht. Ja. machen wir keine Werbung.
Ja. Sehr gut, ja.
Wie geht man damit um oder wie geht es ihr damit um oder welche Rolle spielt das für dich?
Ja, also ist ein großes Thema in gewisser Art und Weise. Ja. Gerade am Anfang, glaube ich, ist es eine extremste Hemmschwelle, die man irgendwo hat und sich denkt, ah, da gibt es jetzt schon andere, die auf der Idee drauf sind. Ich merke es auch heutzutage noch, wenn immer so ein paar so neue Konzepte oder neue Technologien irgendwo kommen, wie, keine Ahnung, jetzt, weil es so gerade aktuell ist, ChatGPT, ja, wo in meinem Kopf auch unendlich viele Business-Ideen irgendwo auserpurzeln und weil man dann denkt, ah, das hat sicher schon wer anders gemacht und so. Die Realität ist, rückblickend betrachtet, ah ja, es mag sein, dass es andere gibt, die das auch machen, aber der was am längsten dabei ist, der gewinnt das Rennen, ja. Also das ist mal Nummer eins. Aus Erfahrung, ja, ich habe viele von unseren Konkurrenten kommen und gehen gesehen, ja, die einfach nicht den Biss hatten, so lange durchzuhalten und so lange dabei zu bleiben und dann waren sie irgendwann einmal weg. Das heißt, das hat sich mal von der Seite selbst gelöst. Und bei den anderen Konkurrenten, die es jetzt da draußen noch gibt, muss ich dazu sagen, dass ich fast alle sozusagen CEOs bzw. Gründer mittlerweile persönlich kenne und zu vielen von denen auch echt eine gute Beziehung pflege mittlerweile schon. Das heißt, irgendwann so ist dieses Konkurrenzding verschwimmt oder verschmelzt dann irgendwann in Freundschaften. Weil das muss man auch dazu sagen, wenn man nachher in einem Bereich halt wirklich lang dabei ist, dann gibt es auch nicht so viele Leute, mit denen man sich sinngemäß mehr austauschen kann. Und außer die Konkurrenten, die sinngemäß gleich lang schon dabei sind. Und deshalb, glaube ich, verschmelzt das irgendwie ein bisschen sozusagen mit der Zeit dann wieder. Ja? Und dann ist es nicht so, das ist Konkurrenz, die sind ganz böse, sondern ja, wir machen am Ende des Tages halt das Gleiche.
Wenn ich das nochmal so kurz zusammenfasse, wenn der Markt groß genug ist und es gibt die Konkurrenz schon, dann...
Genau. Jetzt auch, ich meine, auch wieder jetzt auf andere Märkte gesehen, jetzt bei uns, meine jetzt damit im App-Marketing-Bereich, da ist es jetzt noch nicht so stark, beziehungsweise langsam hat es jetzt letztes Jahr schon begonnen. Ja, schauen wir mal, wo die Reise da weiter hingeht. Aber auf andere Märkte geschaut, im Normalfall gibt es ja sowas wie Konsolidierungsphasen. Das ist bedeutet dann so viel wie, dass es Unternehmen gibt, die Unternehmen zusammenkaufen. Das heißt, dann gibt es halt nicht mehr vier Konkurrenten, sondern nur mehr einen und der eine hat eben alle zusammengekauft. So sinngemäß. Das heißt, das ist eine ganz klassische Marktbewegung, würde ich es jetzt mal fast betiteln. Beispielsweise Payment, wenn man sich das anschaut, beispielsweise Krypto, wenn man sich das anschaut, da hat es sehr viele Unternehmer gegeben, die sehr viel das Gleiche gemacht haben und dann irgendwann hat es halt nochmal einen gegeben, der das gemacht hat und der hat nachher sozusagen eben mehrere andere Unternehmen konsolidiert. Das heißt, ich glaube, dass das auch eine gewisse normale Markterscheinung ist, die da draußen passiert, ja. Aber nichtsdestotrotz muss man sich schon auch bewusst sein, ja, es ist Konkurrenz und die schlafen auch nicht und am Ende des Tages kämpft jeder um die Marktanteile und zumindest wir machen da schon auch mit, weil wir einen sehr hohen Anspruch haben, dass wir sehr viele Marktanteile haben wollen. Ne?
Das heißt, in der frühen Phase, wo ein Markt noch wächst, würdest du sagen, macht es durchaus Sinn, da auch noch einmal hineinzugehen, wenn der Markt schon konsolidieren ist, dann eher Finger weg
sozusagen. Ja, genau, das ist, glaube ich, eine sehr gute Zusammenfassung, ja, genau.
Versucht ihr da gezielt, euch irgendwie zu differenzieren?
Ja, also das ist auch etwas, auch wieder klassische Marktdynamik, würde ich das jetzt mal betiteln, beziehungsweise Best Practices. Und zwar der Hinterbegriff oder der, ich sage mal, das jetzt die Taktik dahinter ist, dass du probierst für dein Produkt oder für deine Leistung eine eigene Kategorie zu erschaffen. Was ich damit meine, ist beispielsweise jetzt in unserem Feld, ja, kann man sagen, es gibt unterschiedlichste ASO-Tools, ja. Und wenn du das sagen kannst, dann bist du mal in der Kategorie ASO-Tool drinnen. Was tendenziell einmal für einen Start gut ist, ja, weil dann die Leute ungefähr wissen, was du machst, ja. Aber was auf Dauer gesehen schlecht ist, weil du in einer sehr starken Vergleichbarkeit mit deinen Konkurrenten drinnen bist, im Sinne von so Feature-Tabellen, kannst du dir das vorstellen, mit Hackerler, ah, der hat das Feature, das haben sie nicht, aber dafür haben sie das wieder. Ja? Und das ist eigentlich etwas, was du ab einer gewissen Größe vermeiden möchtest. Und der Weg, wie du das vermeiden kannst, ist das, indem du eben so genannt deine eigene Kategorie an Produkt irgendwo erschaffst und dann wirklich ein Produkt schaffst, was nicht mehr so leicht vergleichbar ist mit der Konkurrenz da draußen. Das heißt jetzt nicht, dass du komplett alles über den Haufen wirfst und du komplett was Neues machst, das nicht. Aber du probierst dich halt wirklich zu differenzieren von deinen Konkurrenten und wirklich spezielle Benefits herauszuschärfen, wo der Markt dann draußen weiß, ah, okay, das eine Spezialding kriege ich Hausnummer nur bei AppRadar, ja. Und wenn du das eben schaffst, dann schaffst du es eben so sinngemäß für dich, deine eigene Kategorie, deinen eigenen Markt aufzumachen. Und solange bis Konkurrenten dann natürlich beginnen, da auch sozusagen einzusteigen, ja, und dann musst du halt wieder schauen, wie kannst du weitermachen, ja. Aber das heißt, du probierst dann nachher schon eben zu differenzieren, wirklich in der Wahrnehmung vom Kunden, und das geschieht durch, wie du nach außen hin auftrittst sozusagen und was du ihm anbietest.
Vielleicht einmal so ganz anderer Themenblock, kompletter Bruch. Wie würdest du sagen, unterscheidet sich heute dein Alltag verglichen zu der Anfangszeit, von der wir jetzt ja sehr viel schon gesprochen haben?
Ja, also eine sehr gute Frage. Ich würde dazu sagen, allgemein als Unternehmensgründer ist es so, dass, also gefühlt, wenn ich jetzt so Rückblick jetzt, also mit AppRadar offiziell gestartet sind wir vor circa 7 Jahren, ja, und wenn ich jetzt auf diese 7 Jahre zurückblicke, dann hat sich mein Job oder meine Jobdescription mehrfach sehr geändert, ja. Gerade am Anfang, wenn ich zurückdenke, war ich die Person, die die Rechnungen geschrieben hat, ja, für unsere Kunden zum Raus, ja, plus ich war der, der was auf der Website herum die Texte editiert hat. Plus, ich war derjenige, der Feedback gegeben hat, wie das Produkt ausschauen soll, so sinngemäß, ja. Und habe dann auch noch Kundencalls gehabt, ja. Und vielleicht auch noch Beratungsdienstleistungen auch noch gleichzeitig, ja. Ich meine, aber auf der einen Seite sinngemäß gut, ja, weil ich alles von Angebot über Leistung, über Verrechnung sozusagen alles aus meiner Hand gekommen ist, ja. Das hat sich mittlerweile aber natürlich sehr stark verändert, ja. Und so gefühlt, was für mich damals so eine Tätigkeit war, ist jetzt eigentlich schon eine Abteilung mittlerweile bei uns im Unternehmen. Einfach aus dem Grund, weil einfach die Anzahl sozusagen von was muss man machen gewachsen ist, und eben durch die internationale Komplexität, die dann natürlich auch dazu kommt, ist es einfach so, dass Aufgaben sozusagen einfach größer werden. Was bedeutet in anderen Worten, ja, zurückblickend betrachtet, so für die letzten 7 Jahre habe ich sehr oft die Tasks gemacht, was niemand anderes gegeben hat, der was machen hat können. Das heißt, da bin ich am Anfang sozusagen reingestiegen, hat den riesengroßen Vorteil gehabt, dass ich dann recht gut verstanden habe, worum es geht, habe dann beim Hiring auch entsprechend eben schauen können, was sind die wichtigen Merkmale, wenn eine Person da jetzt sozusagen das statt mir macht, was muss die Person mitbringen. Das heißt, das war schon mal gut von der Seite her kommend, und ja, wie gesagt, gefühlt ändert sich sehr häufig meine Jobdescription.
Wie bist du mit, also ich sage mal so, unter all den Aufgaben, die du am Anfang gehabt hast, gab es ja sicher welche, die du lieber gemacht hast und welche, die du weniger gerne gemacht hast. Wie bist du damit umgegangen, die Sachen, die du gerne gemacht hast, abzugeben oder zu delegieren?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Schwierig, um ganz ehrlich zu sein. Ja. Und dadurch, dass ich auch mit anderen Startups relativ viel im Austausch bin, beziehungsweise mit anderen Unternehmensgründern sehr viel im Austausch bin, weiß ich, dass das sicher einer der größten Challenges ist, wenn du ein Unternehmen gründest. Ja. Es kommt jeder an diese Schwelle irgendwo, und dann, ich sage mal, die Erfolgreichen schaffen es alle, dass sie irgendwann über diese Schwelle drüber hinwegkommen. Ja. Für mich persönlich war es so, auf der einen Seite, wo ich mir gedacht habe, okay, es sind einfach wirklich zu viele Sachen und ich kann das nicht alles machen. Das heißt, irgendwo so die intrinsische Motivation, wissentlich, dass es nicht anders geht. Und was es mir aber jetzt so rückblickend am meisten geholfen hat, ja, das war dann auch ein bisschen so ein Learning-Prozess, das war sicher noch nicht bei der ersten sozusagen Replacement so, aber wenn ich es mir jetzt vorstelle, wenn du Leute findest, für einen wirklichen Spezialbereich, und die Leute in dem Spezialbereich wirklich gut sind und besser sind als du, dann ist dieser Gedanke mit, oh, das mache ich gerne, sofort weg, weil dann einfach weißt, okay, das Thema magst du ja noch immer gern, aber du hast jetzt auf einmal jemanden, der das noch besser kann als du. Und das ist das Ergebnis, was zumindest für mich dann noch befriedigender eigentlich ist, weil dann weiß ich, okay, Thema, was ich gern habe, aber es gibt jemanden, der kann das noch besser als ich. Ich meine, was gibt's mehr? Oder was gibt's Besseres, so sinngemäß, ja?
Vielleicht kannst du uns kurz so die Geschichte erzählen, der erste Vollzeitmitarbeiter. Mhm. Ich meine, das ist ja doch auch eine Hürde, weil da muss man monatlich schon ordentlich Geld hinlegen, sage ich jetzt mal. Das ist ja gerade auch in der Anfangsphase sicher etwas, wovon man Respekt hat.
Ja, definitiv. Also muss ich dazu sagen, auch der erste Vollzeitmitarbeiter bei uns war mein bester Freund aus meiner Schulzeit. Das heißt, das hat es einmal ein bisschen leichter gemacht von der Seite. Ja. Ein wirklich begnadeter Entwickler, der jetzt gerade Bildungskarenz gemacht hat, aber seit heute wieder sozusagen bei uns auch wieder im Einsatz ist. Ja, also bin ich sehr froh, dass er zurück ist, der Andi. Ja, damals war es schon so, gerade die Startphase, wie wir begonnen haben. Wir haben zwar mit Investoren gesprochen, wir haben mit Förderungen gesprochen und so weiter, aber es war schon ein gewisses Risiko oder eine gewisse Wette, die wir laufen haben lassen, weil wie wir gestartet haben, haben wir sinngemäß noch kein Investment gehabt. Ja. Das heißt, die erste Phase habe ich privat vorfinanziert, ja, in der Hoffnung, dass wir irgendwann Investoren finden und ich hoffentlich von der privaten Vorfinanzierung auch wieder ein bisschen was zurückkriege. Ja. Das war extrem viel auf dem Thema Hoffnung aufgebaut. Ja. Ist dann Gott sei Dank gut gegangen, muss ich jetzt auch dazu sagen. Ja. Und das hat dann schon passt. Ja. Aber es war schon Zeit, ne, wo ich dann auch gewusst habe, okay, jetzt haben wir eigentlich schon die Förderzusage, aber die haben uns schon seit 2 Monaten eigentlich nicht das Geld überwiesen und jetzt ist es dann irgendwie so, wenn ich auf mein Sparkonto schaue, jetzt früh ist nicht mehr da, jetzt wäre es dann nicht so schlecht, ja, weil sonst weiß ich nicht genau, wie ich das Gehalt jetzt überweisen soll. Also da hat schon Phasen gegeben, ja, also das definitiv, ja, also rückblickend betrachtet, ja, ich meine, was auch nicht umbringt, macht dann härter, würde ich sagen. Aber ja, würde ich schon gern vermeiden, solche Situationen, ne? Rückblickend betrachtet. Ja.
Habt ihr da auch in der Anfangsphase versucht, mit, ich sage jetzt mal, Teilzeit oder auch mit Freelancern da irgendwie zu überbrücken?
Ja, haben wir auch, ja. Auch wieder so für verschiedene Spezialthemen, ja. Auch wieder ein großes, so rückblickend betrachtet, schon ein Learning, was ich da auch gehabt habe. Ja. Du hast halt gewisse Jobs, da macht es schon echt Sinn, dass die Vollzeit sind und bei dir so sinngemäß vor Ort sind. Gerade wenn du jetzt wirklich ein Produkt entwickelst, die Entwickler, die müssen schon da sein, gerade am Anfang, weil sonst ist es wirklich schwierig. Ja. Wie gesagt, jetzt wenn es ein Projektmanagement-Tool, ja, dann vielleicht wieder ein bisschen leichter. Ja. Aber von der Seite her schon, also das war, also persönlich kann ich es mir nicht vorstellen, wie es anders gehen könnte, ja. Aber natürlich, wenn ihr jetzt wieder an Marketing-Tätigkeiten denkt, die was ich sozusagen übergehabt habe bei uns am Anfang, gerade im Bereich rund um Content-Marketing, Content-Production, da haben wir mit sehr vielen Freelancern zusammengearbeitet, die ich dann gesteuert habe. Und das war dann sicher von der finanziellen Seite her natürlich um einiges günstiger versus, wie wenn die jetzt so fix angestellt gewesen wären. Ne?
Ja, vor allem das Schöne, zumindest im Performance-Marketing kann man sich ausrechnen, ob sich das lohnt oder
das
nicht.
Das kommt natürlich auch dazu, richtig. Ja.
Beim Entwickler weiß man es vielleicht nicht gleich.
Ja. Das stimmt, ja.
Jetzt ist ja in aller Munde der Fachkräftemangel. Wie schaffst du es, dass du Leute für AppRadar begeisterst, dass sie für AppRadar arbeiten wollen oder bei AppRadar arbeiten wollen?
Also ich glaube, auf der einen Seite haben wir schon ein bisschen den Bonus, zumindest in Graz, ja, dass wir da, glaube ich, doch sehr gut bekannt sind. Und ich glaube auch nicht, dass es in Graz so viele Unternehmen gibt, die so viele internationale Top-Kunden wie wir haben. Das heißt, das ist, glaube ich, sicher etwas, was uns dabei jetzt sozusagen jetzt am lokalen Arbeitsmarkt ein bisschen hilft. Ja, bedeutet, und dadurch, dass wir auch wirklich meiner Meinung nach extrem gute Arbeitgeber sind, die wirklich auch darauf schauen, dass es den Mitarbeitern gut geht und dass es ihnen nichts fehlt und dass sich jeder weiterentwickeln kann und jeder so sinngemäß seine Träume auch verwirklichen kann. Glaube ich, dass das sicher ein bisschen da hilft, ja. Aber natürlich gibt's gewisse Jobs da draußen, wo man in Graz nicht die Personen finden, die schon jetzt sozusagen die Erfahrung mitbringen für das. Und da schauen wir dann ein bisschen sozusagen weiter, beziehungsweise ja, schauen wir einfach ein bisschen flächendeckender oder größer sozusagen den Radius. Was bei uns im Konkreten bedeutet, wir haben in Wien beispielsweise auch ein Office. Das heißt, für viele Jobs ist es so sinngemäß egal, ob in Graz oder in Wien, ist von beiden Standorten möglich. Und bei ein paar gewissen Jobs, Performance Marketing, wie du es jetzt beispielsweise angesprochen hast, ist es jetzt dann auch nicht so leicht, dass du wirkliche Performance Marketer in Österreich findest, die schon Millionen Budgets pro Monat sozusagen verwaltet haben. Und da ist es dann wieder so, dass wir da eher im Ausland suchen und dann wirklich Experten headhunten und schauen, dass wir die nachher gewinnen können. Gibt es dann auch wieder unterschiedliche Modelle. Entweder sind sie Freelancer, dann über Freelancer-Anstellung, beziehungsweise eben über Freelancer-Beauftragung oder wenn auch das Interesse besteht, mit Hilfe von der Rot-Weiß-Rot-Karte, da haben wir mittlerweile doch schon einige Leute nach Österreich importiert, um genau diesem Fachkräftemangel für gesonderte Positionen sozusagen entgegenzuwirken.
Dann vielleicht noch der letzte Teil, der Ausblick und deine persönlichen Ziele. Was sind so kurzfristig deine Ziele für 2023? Und dann vielleicht die nächste Frage, der langfristige Ausblick, aber vielleicht bleiben wir mal kurz beim kurzfristigen.
Ja, ich meine, kurzfristig, wir haben relativ viel vor bei uns. Ja. Also wir sind ein von Wachstum getriebenes Unternehmen. Das heißt, wir möchten sehr stark wachsen. Das ist wirklich auch sehr stark irgendwo in unserer DNA drinnen. Muss man dazu sagen, wir haben Investoren an Bord auch. Ja. Das heißt, das ist sicher ein bisschen ein externer Faktor, der da mit reinspielt. Aber wie gesagt, da sind wir vom Mindset her, glaube ich, sehr aligned. Bedeutet jetzt für mich ja persönlich, idealerweise Umsatz verdoppeln, ja. Realistischerweise ist die Marktlage, gibt es momentan nicht so ganz her. Ja. Das heißt, wird ein bisschen weniger als verdoppeln werden, aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt auf der Umsatzseite sehr, sehr große Ziele. Und auch produktseitig Kategorie, wie ich vorher schon angesprochen habe, ja, ist es bei uns in diesem Jahr jetzt wirklich so, dass wir da echt so unsere eigene Kategorie wirklich für ein Hands-on-App-Marketing-Tool sozusagen aufmachen möchten, um unsere Kunden dann noch besser dabei zu unterstützen, ihre Apps wachsen zu lassen.
Okay, und die langfristige Perspektive?
Ja, die langfristige Perspektive ist schon so rückblickend betrachtet. Ich habe das Unternehmen schon gegründet gehabt, weil ich irgendwann schon mit dem Gedanken mir beziehungsweise gespielt habe, ja, ein Unternehmen aufzubauen und dieses auch zu verkaufen. Das ist sicher jetzt langfristig, wann das jetzt genau ist, ob das jetzt 2 Jahre sind, ob das 3 Jahre sind, ob das 5 Jahre sind, ob das, ja, ich glaube ehrlicherweise viel, viel länger, jetzt, glaub, keine Ahnung, ja. Zumindest kann ich es mir schwer vorstellen, sagen wir es einmal so, ja. Das heißt, das ist sicher ein bisschen so die langfristige Perspektive, die da noch irgendwo dabei ist. Muss man aber auch dazu sagen, ja, je nachdem, wie es sich ergibt, ja, wir haben auch vor circa 2 Jahren einen Mitbewerber übernommen, das heißt, wir haben den gekauft. Das war auch eine sehr gute Erfahrung. Das heißt, vielleicht geht es auch in die Richtung, wer weiß. Ja.
Das heißt, in 5 Jahren, wenn wir wieder sprechen, dann hast du deine ganzen Konkurrenten gekauft.
Vielleicht.
Jetzt noch zum Abschluss. Tom, was ist dein Ratschlag für angehende Gründer und Gründerinnen?
Mein Ratschlag für Gründer und Gründerinnen da draußen ist es, wenn ihr die Reise angeht, ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, es ist eine mega geile Reise, aber es ist die anstrengendste Reise, die ihr jemals in eurem Leben machen werdet, und dessen müsst ihr euch wirklich, wirklich bewusst sein, ob ihr das wirklich machen wollt. So dieses Highlife mit, Basti, geh aus einem Vollzeitangestellten Job und mach jetzt nur mehr 10 Stunden als Selbstständiger, das ich kenne keinen einzigen Unternehmer, ehrlicherweise, bei dem das so funktioniert, ja, sondern das ist eher, ich gehe aus einem 40-Stunden-Job und tausche den eingängen 60 bis ab zu 100-Stunden-Job. Ja. Das heißt, das muss man sich wirklich bewusst sein. Wenn man sich dessen aber bewusst ist und wenn man aber ein Ziel verfolgt, wo man sagt, okay, das ist mir jetzt wirklich wert, weil ich einfach dran glaube, weil ich was aufbauen möchte, weil ich die Motivation dafür habe und weil ich anders nicht die Ruhe finde, dann macht es. Zieht durch, nicht aufgeben, immer weiter. Es werden extremst schwierige Zeiten kommen, es werden aber extremst geile Zeiten kommen. Das ist ganz normal, das gehört dazu. Aber ja, wie gesagt, macht sich darauf befasst oder gefasst, dass das eine schwere Reise wird. Ja.
Lieber Tom, vielen Dank für das heutige Gespräch. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert unseren Channel für weitere spannende Gründungsstories und Facts. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Event des Ideentriebwerks.